Der BVB wütet. Im Fokus der Kritik der Schiedsrichter, besser gesagt der VAR. Die Dortmunder fühlen sich betrogen. Gerechtfertigt oder doch nur eine Ausrede für ein weiteres Auswärtsspiel ohne Sieg? Fest steht, die Pechsträhnen halten an. Auch beim Thema Verletzungen muss der BVB nun auf dem Transfermarkt tätig werden. Ab in eine neue Folge, die Dortmund-Woche.
Hallo zusammen, hier ist die Dortmund-Woche und wir nähern uns mit Riesenschritten dem, ja, ich denke, man kann sagen, Jahresshowdown. Und auf meiner To-Do-Liste, auch im Hinblick auf diesen Podcast, hatte ich unbedingt stehen, ich glaube, Prio Punkt 1 sogar, Auswärtsfluch besiegen. Und muss allerdings feststellen, hat immer noch nicht geklappt. Und Manni, was ist da in Mönchengladbach wieder dazwischen gekommen? War es der Schiedsrichter, war es der Kölner Keller, war es die Schwäche des BVB in bestimmten Situationen, was das Ausnutzen von Torchancen angeht? Ich denke, unterm Strich kann man sagen, wenn man schon über diesen sogenannten Auswärtsfluch spricht, es war einer der besseren Versuche, die Borussia Dortmund gestartet hat, um endlich mal den Bock auch in der Fremde umzustoßen. Ne?
Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Und damit, hi Olli, hallo an euch da draußen. Ja, es stand nicht nur bei dir auf dem Zettel, sondern ich glaube, die ganz Dortmund hatte das auf dem Zettel, diesen Auswärtsfluch endlich beenden zu wollen. Und ja, ich fand auch so, vorm Spiel haben sich alle da eigentlich sehr optimistisch auch gegeben aufgrund der letzten Spiele. Und in der Champions League hat das ja mit den Auswärtsspielen auch eigentlich ganz gut ja funktioniert in der aktuellen Saison, nur eben nicht in der Liga. Und ich glaube, auch intern wurde das Thema jetzt nicht so hoch gehangen, aber ich glaube, alle hat es einfach wahnsinnig genervt, dass sie ja auch in dieser Wahrnehmung der Öffentlichkeit, in den Medien dieses Thema nicht einfach jetzt mal ein für alle Mal abhaken konnten. Und da war Nuri Sahin schon auch so ein bisschen gefrustet, weil sie eigentlich ein ganz ordentliches Auswärtsspiel gemacht haben. Also ich will jetzt nicht sagen, kein wahnsinnig gutes, aber doch auch eigentlich ein überzeugendes. Und wenn du, glaube ich, die letzten Auswärtsspiele auch mal was gewonnen hättest, dann hätte jeder gesagt, na gut, dann nimmst du halt mal einen Punkt aus Gladbach mit. So hast du eben das weiterhin auf der Liste stehen. Ja, und du hast auch nur noch eine Chance in diesem Jahr 2024, ja, das zumindest jetzt mal abzuhaken. Und das ist dann ausgerechnet, glaube ich, dann wieder in Wolfsburg. Ne? Pokal schon und dann letztes Spiel
in, genau, ganz genau,
müsste in Wolfsburg sein. Ja, und dann muss es halt auch einfach klappen.
Ja,
ne? Ja,
sonst können wir dieses Thema, was sicherlich auch psychologisch nicht gut ist, mit ins kommende Jahr, ins Jahr 2025 legen. Aber sprechen wir mal über dieses Spiel bei Borussia, ja, Mönchengladbach. Ich fand, und das war tatsächlich mein Eindruck, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, wenn man über diese desaströse Auswärtsbilanz spricht, die natürlich völlig indiskutabel ist, gemessen an den Ansprüchen, die Borussia Dortmund hat. Aber wenn man dann tatsächlich mal darüber spricht, gibt es innerhalb dieser Misere eine Entwicklung hin zum Besseren, dann muss man sagen, ja, es war ein Spiel, in dem der BVB, fand ich, überlegen war, in dem der BVB Spielkontrolle hatte. Das war auch nicht bei allen Auswärtsauftritten in dieser Saison in der Bundesliga so. In der Champions League hat es ja tatsächlich geklappt mit Auswärtssiegen, aber in der Bundesliga hat es halt etliche Spiele gegeben. Ich erinnere an das desaströse Ding in Augsburg beispielsweise. Oder erinnere an diese Niederlage bei Union Berlin, wo man schon sagen kann, da hat sich Borussia Dortmund ergeben. Nein, das Spiel hatte Struktur. Es fehlt allerdings, und ich glaube, das ist ein Unterschied zu den Heimauftritten. Es fehlt allerdings immer ein Stück weit Entschlossenheit, sei es beim Herausspielen von Tormöglichkeiten, davon gibt es auswärts vielleicht nicht so viele wie zu Hause, oder aber eben dann auch beim Verwerten der Torchancen. Wenn Sirou Girassi das Ding in der Nachspielzeit gemacht hätte, wir würden heute anders reden.
Und ja, ich glaube, normal das macht er den, ne?
Ja, normal also macht er den.
Also ich sage, im Training 9 von 10 macht er rein, wenn nicht sogar alle 10.
Absolut, absolut. Und das Thema hätte natürlich einen ganz anderen Zungenschlag jetzt auch besprochen. Borussia Dortmund würde auch anders gesehen werden. Zurück zum Spiel in Mönchengladbach. Was war da besser als in den letzten Auswärtsspielen und was, sagst du, Manni, war immer noch nicht gut genug?
Also wenn wir es jetzt nur mit den Auswärtsspielen vergleichen, dann war das zumindest, wie du schon gesagt hast, man hatte eigentlich die Kontrolle über das Spiel. Auch wenn Gladbach immer mal wieder so Phasen hatte, wo es dann auch mal gefährlich wurde, wo dann mal der Ball auch an die Latte geht, wo auch mal Gregor Kobel eingreifen muss und. War es trotzdem ein kontrollierter Auftritt. Man hat sich auch nicht verunsichern lassen von diesem Gegentor. Auch von der einen oder anderen Schiedsrichterentscheidung hat man sich nicht beeinflussen lassen. Also man war, sag ich mal, im Kopf da. Man war sich immer im Bewusstsein, okay, da geht noch was. Wir können das noch drehen. Also ein gewisses Selbstverständnis, was ja in den Heimspielen ja sowieso immer da ist, hat, finde ich, konnten sie nun auch endlich mal auswärts zeigen. Also das war schon eine deutliche Steigerung. Was jetzt im Vergleich zu den Heimspielen oder gerade vielleicht auch zu den letzten Wochen, fand ich zumindest deutlich schlechter war das Aufbauspiel. Also da haben sich dann Fehler auf einmal eingeschlichen bei einem Niki Süle. Wir haben ihn letzte Woche noch sehr, sehr gelobt. Ein Nico Schlotterbeck und so weiter, die einfach zu einfache Fehler im Aufbauspiel gemacht haben. Und dann war es eben wahnsinnig schwer, auch sich mal überhaupt in eine gefährliche Situation, in einen gefährlichen Raum vorzukombinieren. Und unterm Strich gab es halt dann einfach wieder zu wenige zündende Ideen vorne, weil der Ball aber auch oft gar nicht so weit vorgekommen ist. Also Kontrolle war da, die zündenden Ideen, man muss es fast schon sagen, ja, fast schon wie in der Anfangsphase der Saison, war immer noch sehr, sehr ausbaufähig. Was hat dir denn gut gefallen vielleicht oder was hat dir überhaupt gar nicht gut gefallen gestern, Olli?
Also was mir ganz gut gefallen hat, das fand ich schon, dass man nicht nachgelassen hat in seinen eigenen Bemühungen, dieses Spiel zu kontrollieren. Weil ich glaube, für eine Mannschaft wie Borussia Dortmund, das hat dieses Gladbach-Spiel auch gezeigt, ist ein Auswärtsspiel nicht vergleichbar mit einem Auswärtsspiel für eine Mannschaft, die jetzt einen anderen fußballerischen, eher defensiven fußballerischen Ansatz wählt. Das heißt beispielsweise, du bist, egal wie der Gegner heißt, in der Regel, es sei denn, du spielst jetzt vielleicht in München oder in Leverkusen bei einem absoluten Top-Gegner, aber du bist in der Regel die Mannschaft, die das Spiel bestimmt. Und daran musst du festhalten. Du darfst dich zwischendurch auch nicht zurückziehen. Du musst vor allen Dingen läuferisch nach wie vor alles in die Waagschale werfen. Und ich fand schon, dass sie das über weite Strecken dieser Partie gemacht haben. Mhm. Das ändert aber nichts dran, dass ich schon finde, dass in bestimmten Situationen dann die letzte Entschlossenheit gefehlt hat. Ja. Du hattest auch ein paar Probleme im Spielaufbau. Diesmal, weil es sich mittlerweile in der Bundesliga rumgesprochen hat, dass Felix Metscher die Schlüsselfigur dafür ist. Die Gladbacher haben ihn sofort angelaufen, nachdem er im Ballbesitz war. Dann musst du da umstellen.
Hatte ich übrigens auch das Gefühl, dass Seoane ganz bewusst Kevin Stöger mal wieder von Anfang hat spielen lassen, der den da wirklich beschäftigt hat. Also das hat man wirklich gesehen. Der hatte den Auftrag, den Matcher beim Spielaufbau, bei seinen Umschaltbewegungen einfach zu stören. Und das hat wirklich das Spiel maßgeblich beeinflusst, fand ich.
Definitiv. Und dann musst du halt umstellen. Dann musst du halt aus der Defensive aufbauen, sowohl Schlotterbeck, der dafür eigentlich prädestiniert ist, als auch Niki Süle, haben das auch versucht. Es fehlte dann aber manchmal auch an Präzision. Das Problem ist dann natürlich, dass wenn du versuchst, wenn dann Sechser zugestellt wird und du versuchst direkt aus der letzten Linie den Ball sozusagen ins vordere Mittelfeld zu bringen, dass die Passwege länger werden. Also dann ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass mal ein Fehlpass unterläuft, dass es vielleicht auch mal zum Ballverlust gibt. Da gab es so ein, zwei zwei Szenen, die das unterstreichen, finde ich. Und da fehlt ihnen so ein bisschen auch die taktische Flexibilität, dann diese Situationen zu überspielen, dann neue Lösungen zu finden. Das wirkte so ein bisschen holzschnittartig. Aber ich meine, egal wie sehr wir jetzt auch ins Detail gehen bei der Spielanalyse, eins muss man mal deutlich sagen, es ist nicht zu verstehen und irgendwann dann auch, wenn es für Nuri Sahin nicht so richtig zu erklären ist, warum soll es für uns beide dann richtig zu erklären sein? Diese unfassbare Auswärtsmisere, anders kann man das ja nicht nennen. Man muss ja auch sagen, dass, denken wir mal saisonübergreifend, erwartet der BVB seit bereits 8 Bundesligaspielen auf einen Sieg in der Fremde. Ja. Und eine derartige Negativserie, die hat es, ich glaube, zuletzt in der Saison 2015-16 unter Jürgen Klopp gegeben. Das war sein letztes Jahr in Dortmund und da lief ziemlich
ich glaube sogar noch länger daneben. Ich habe jetzt gerade keine genauen Zahlen, aber ich meinte gestern irgendwas davon gelesen zu haben, dass der Saisonstart in diesem Jahr, also auswärts gesehen, der schlechteste seit 30 Jahren oder so ist. Also ja, ich glaube, das reicht sogar sogar noch länger zurück.
Ich hab's mir gerade mal rausgesucht. Tatsächlich ist es so, diese Saison 2015-16, letzte Saison von Jürgen Klopp, da gab es 9 Partien in Folge, die auswärts nicht gewonnen werden konnten. Und das, worauf du anspielst, das ist in der Tat noch deutlich länger her. Da reden wir von der Saison 1991-92. Da hat der BVB in den ersten 6 Auswärtsspielen nur 2 Punkte in der Fremde geholt. Gut, damals wurde Borussia Dortmund aber trotzdem Vizemeister. Also irgendwann hat man den Bock auch umstoßen können. Aber wie gesagt, man muss schon sehr, sehr tief kramen, um vergleichbare Serien zutage zu fördern. Und das ist bitter, weil Man hat es auch Nuri Sahin angemerkt gestern nach dem Spiel. Mhm. Der war, glaube ich, richtig sauer, kam, glaube ich, auch quasi fluchend durch die Katakomben rein. Ja. Also der war richtig, richtig angefressen, dass es halt wieder nicht geklappt hat. Weil man ja gerade nach dieser, darüber sind sich ja alle einig, nach der guten Leistung zu Hause gegen den FC Bayern und nach einer insgesamt guten Entwicklung gesagt hat, so, jetzt sind wir soweit, dass es tatsächlich auch auswärts mal klappt.
Ja, genau, genau das ist es halt, glaube ich, weil sie gestern wirklich das Gefühl hatten, sie sind dran, emotional und auch im Spiel, dass sie dieses Spiel eigentlich für sich entscheiden können. Und dann hat es eben wieder nicht gereicht. Dann war es eben für alle Beteiligten noch viel ärgerlicher als ohnehin schon, dass du nicht gewinnst. Und das wurmt natürlich jeden dort. Und dass Nuri Sahin ja so emotional nach Schlusspfiff durch die Katakomben stapfte. Das hatte zwar, ich glaube, primär einen anderen Grund, da sprechen wir dann später gleich noch ausführlich darüber, aber natürlich war der auch einfach sichtlich angefressen, weil man eben, ja, wie schon gesagt, das einfach nicht ein für alle Mal abhaken konnte, aber es wird so, so wichtig sein, das jetzt bald mal abzuhaken, weil jetzt gerade ist es vielleicht noch so, okay, jetzt gewinnst du die ersten 6 Spiele nicht in der Ferne und so weiter, aber wenn das so weitergeht, dann ist es dir ja gar nicht möglich, wirklich oben dran zu bleiben oder in die Spitzengruppe zu rutschen. Also da muss ich wirklich schleunigst was ändern. Das steht, glaube ich, komplett außer Frage.
Oh ja, das muss es schnell. Es war allerdings, das muss man sagen, nicht das einzige Ärgernis an diesem Samstagabend in Mönchengladbach. Es hat auch, wie soll ich sagen, ein wenig Verstimmung gegeben, ob des Schiedsrichters respektive ob des Videoschiedsrichters. Hier kommt unser Aufreger der Woche.
Aufreger der Woche.
Der Videoassistent kotzt mich an. Das hat Nuri Sahin auf jeden Fall durch die Katakomben im Borussia-Park gebrüllt. Und ja, da konnte man dann schon auslesen, um welche Situation es ihm dabei ging. Denn es ging um diese Elfmetersituation vor dem 1:1. Wir erinnern uns, es gibt eine Ecke, dann wird der Ball verlängert und dann kommt der Ball ja in Richtung des Dortmunder Gehäuses und dann gibt es einen Zweikampf zwischen Pascal Groß und ja, seinem Mannschaftskollegen in der Nationalmannschaft, Tim Kleindienst, der übrigens wahnsinnig groß ist. Also der ist ein Schrank, den habe ich das erste Mal so richtig irgendwie ganz nah neben mir gesehen beim Spiel und da dachte ich mir, boah, also neben dem und vor dem wird es auch dunkel und Pascal Groß ist ja gar nicht so groß und so mächtig, von daher ja, kann ich mir das nur in Ansatzweise vorstellen, wie schwer das ist, den zu verteidigen. Auf jeden Fall hat Tobias Stieler erst auf keinen Strafstoß entschieden und hat dann aber sich die Bilder nochmal nach einem Hinweis des Videoschiedsrichters in Köln angeguckt und ist dann eben zur Entscheidung gekommen, das ist ein glasklarer Elfmeter und den muss er geben. Olli, bevor du deine Einschätzung abgibst, lass uns mal reinhören, was Stieler nach der Partie bei unserem Mikrofon gesagt hat.
Ja, gerne.
Genau, also beim Eckstoß oder generell bei Strafraumsituationen, da wird sehr viel gehalten und hier schaute ich den Ball nach und ich hatte einen Halteverdacht, aber auf Verdacht an Elfmeterpfeifen ist in der heutigen Zeit ein bisschen schwierig. Dann hatte ich Kontakt mit meinem Videoassistenten und habe dann eben die Szene nochmal gesehen und es ist ein ganz klares Halten im Halsbereich, nur gegnerorientiert. Der Dortmunder Spieler schaut ja gar nicht zum Ball, sondern nur nach Kleindienst tatsächlich und es ist eben auch nicht ausgeschlossen, dass er an den Ball gekommen wäre und von daher gesehen folgerichtig Strafstoß und Yellow Card.
Also, wir haben ihn gehört, den Referee und ich schick's mal vorweg. Wenn man die Szene sieht und sich dann anschließend fragt, wie geht man damit um? Ich glaube, es gibt kaum jemanden, der sagen würde, es ist falsch, daraufhin Foulelfmeter gegen Borussia Dortmund zu verhängen. Es ist ein relativ langes Halten von Pascal Groß gegen Tim Kleindienst. Du hast auch nicht unbedingt den Eindruck, dass er loslässt, schon als die beiden quasi im Fallen sind, lässt er nicht los. Also insofern ist es eine Verhinderung einer Torchance im Strafraum zu ahnden mit einem Foulelfmeter. Aber jetzt kommt der Knackpunkt dabei. Stieler hat die Situation laufen lassen während des Spiels. Er hat nicht eingegriffen und hat dann die Entscheidung nach Kommunikation mit dem VAR getroffen und dann erst den Elfmeter verhängt. Und dann kann man natürlich sagen, ursprünglich ist es einmal so festgelegt worden, dass sich der Videoschiedsrichter nur dann einschaltet, wenn es sich um eine klare Fehlentscheidung handelt. Wenn man die Szene sich jetzt nochmal vor Augen führt, dann muss man sagen, ja, man kann einen Strafstoß geben, man muss es vielleicht nicht unbedingt, weil auch Kleindienst, robuster, großer Spieler, da etwas mit den Armen arbeitet. Möglicherweise ist die Entscheidung zu sagen, keine klare Fehlentscheidung, also steht die Entscheidung des Referees, der keinen Elfmeter gegeben hat und damit greift der VAR nicht ein. Wenn Stieler jetzt allerdings sagt, dass er selber, weil er die Szene nicht richtig hat sehen und bewerten können, dass er selber quasi den VAR um Hilfe bittet, dann haben wir da eine andere Situation. Und ich glaube, dass gerade diese Geschichte immer wieder für Verwirrung sorgt, weil man natürlich sagen kann, VAR hat nur einzugreifen bei einer klaren Fehlentscheidung. So ist es tatsächlich auch ursprünglich angelegt worden. Aber wenn der Schiedsrichter natürlich selber Hilfe anfordert, dann kann ihm die auch nicht verwehrt werden. Mhm. Das ist ein Dilemma und das sorgt immer wieder für viele, viele Diskussionen. Genauso wie jetzt an diesem Samstag, weil ich glaube, Manni, Nuri Sahin, der steht logischerweise auf dem gleichen Standpunkt. Der sagt, ist nicht gepfiffen worden, also kann der VAR nur angreifen, wenn es sich um eine klare Fehlentscheidung handelt. Und eine hundertprozentig klare Fehlentscheidung ist es möglicherweise nicht. Ich glaube, dass wir dieses Dilemma nicht auflösen werden. Es sei denn, es würde tatsächlich mal nachgeschärft werden, dass man entweder sagt, ja, man stützt diese Lesart, dass man tatsächlich sagt, wirklich nur, wenn eine offenkundige Fehlentscheidung vorliegt, hat der VAR einzugreifen, dann müsste das im umgekehrten Fall aber auch bedeutend, dass der Schiedsrichter nicht von sich aus sozusagen den Rat von dem VAR einfordern darf. Und solange das nicht geklärt ist, werden wir immer wieder diese Diskussionen erleben.
Ich finde es auch total komisch, weil so kannst du jetzt hergehen als Schiedsrichter und sagen, boah, wenn es knifflig ist, mache ich mal einfach nichts und frage einfach im Keller nach, weil die ihre Slow-Mos haben und dann sollen die mir einfach sagen, was ich zu tun habe. Also das untergräbt ja auch ein bisschen so diesen Entscheidungsspielraum diese Entscheidungsfindung des Schiedsrichters komplett. Und ich finde, man muss dem Schiedsrichter schon auch noch immer die Befugnis geben, einfach Entscheidungen zu fällen, weil dann brauchst du es nicht, ne? Dann reicht irgendwie eine Sirene im Stadion, die aus dem Kölner Keller an- und ausgemacht wird, um das Ganze dann zu bewerten. Also ich finde schon auch dieser Aspekt mit, dass es vermutlich keine ganz klare Fehlentscheidung war, war einfach der Punkt, der die Dortmund einfach so sehr auf die Palme gebracht hat, weil die es einfach auch gar nicht nachvollziehen konnten, was da ist. Weil Stieler musste sich ja auch erst dann danach bei uns am Mikro erklären, wie das alles abgelaufen ist. Und ich finde, da ist es natürlich auch immer leicht, sich das so hinzudrehen, wie man es gerade möchte. Ne? Die Schiedsrichter können das machen, aber auch die ganzen Beteiligten und so weiter. Also das ist schon einfach immer noch so, so undurchsichtig und ja, für das ganze Erlebnis dann einfach auch Quatsch, um ehrlich zu sein, weil auch wir, ich stand da gestern dann in dieser Mixzone bei den Interviews und habe mit Pascal Groß gesprochen, mit Nuri Sahin, hatte dann am Ende dieser 2-3 Minuten Interviews eigentlich immer das Gefühl, okay, wir haben über das Spiel gesprochen und eigentlich, wenn ich es mir so recht überlegt habe, haben wir 4-5 Fragen über diese Schiedsrichterentscheidungen besprochen und dann noch 1-2 übers Spiel. Also das ist einfach doof, dass das so in den Mittelpunkt gerückt wird oder dann eben auch so im Fokus steht, weil du einfach bei jeder Antwort dann auch eben einen Wink auf diese Schiedsrichterentscheidungen und so weiter bekommst. Lass uns trotzdem mal reinhören, wie Nuri Sahin das Ganze gesehen hat, Olli.
Ich finde, das ist keine klare Fehlentscheidung. Das ist also in der Premier League gibt es diese Zweikämpfe die ganze Zeit, in der Champions League gibt es die ganze Zeit. Ich finde, ich sage nicht, dass man keinen Elfmeter geben kann als Schiedsrichter, aber dass der VAR da eingreift, ist für mich, finde ich nicht richtig. Aber vielleicht habe ich die Meinung exklusiv.
Ja, da haben wir im Grunde genommen genau das Dilemma beschrieben bekommen von Nuri Sahin, über das wir uns vorher unterhalten haben. Tatsächlich ist es so, und so habe ich auch immer die Regelung, wobei Regelung ist vielleicht falsches Wort, nennen wir es mal die Gebrauchsanweisung für den VAR verstanden. Die Gebrauchsanweisung oder Gebrauchsanleitung für den VAR, so ist das klar kommuniziert worden. Die lautet halt klare Fehlentscheidung, der VAR hat sich zu melden, Schiedsrichter geht nochmal raus, überprüft das nochmal und hat dann die Gelegenheit, auch seine Fehlentscheidung, so ist denn eine gewesen ist, seiner Ansicht nach, zu korrigieren. Wenn wir aber dahin kommen, dass die Schiedsrichter den VAR von sich aus kontaktieren, mit der Begründung, sie hätten die Szene nicht genau gesehen, dann haben wir ein Problem, weil das öffnet, genauso wie du es beschrieben hast vorhin, Manni, eben Tor und Tür einer Art und Weise der, ich sage mal, Entscheidungsverlagerung vom Schiedsrichter hin zum Videoschiedsrichter. Und das widerspricht meines Erachtens gegen die Intention dieser Regelung. Es wird ja mittlerweile stillschweigend akzeptiert, dass beispielsweise kaum noch ein Schiedsrichterassistent die Fahne hebt, wenn er der Meinung ist, dass es abseits ist oder den Spielzug teilweise noch sehr, sehr lange weiterlaufen lässt, um dann hinterher von dem VAR das Signal zu bekommen, abseits oder nicht. Aber das kann ja nicht im Sinne des Erfinders sein. Das sorgt für Ärger, nicht nur bei den Trainern, sondern logischerweise auch bei den Spielern. Und wir hören uns jetzt mal denjenigen an, der bei dieser Szene neben Tim Kleindienst natürlich im Mittelpunkt stand, nämlich Pascal Groß. Hier kommt er.
Also ich glaube, dass ich ihn das ganze Spiel über verteidigt habe bei Standards und dass bei jeder Standardsituation von seiner Seite und von meiner Seite Körperkontakt war und Zweikampfverhalten war. Er probiert sich natürlich einen Vorteil zu verschaffen, ich probiere ihn zu verteidigen. Und dann bei der Sehne auch, der wird vorne verlängert, aber Natürlich bin ich an ihm dran, aber ich finde, er ist auch mit zwei Händen an mir dran. Das ist für mich wahrscheinlich im Spiel, wenn du siehst, kann man von mir aus sagen, so ein 50-50-Ding. Und dass dann der Videoschiri eingreift als grobe Fehlentscheidung, da verstehe ich halt so richtig die Linie nicht, muss ich sagen. Weil heute greift er ein, bei einer anderen Szene, manchmal greift er dann nicht ein. Und er sollte dafür da sein, wenn es eine glasklare Fehlentscheidung ist. Und das ist es meiner Meinung nach auf keinen Fall. Wenn dann gibt im Spiel, stehe ich hier und sage trotzdem, es ist kein Elfmeter, aber die Tatsache, dass der Videoschiri eingreift, ist für mich einfach ein Wahnsinn. Also es ist wirklich verrückt.
Übrigens sehr, sehr lustig, als Pascal Groß uns diese Situation geschildert hat, stand Tim Kleindienst wahrscheinlich so 5 Meter entfernt, hat gerade noch gewartet, bis er dann an der Reihe ist, Interviews zu geben, und hat dann nur Groß gehört, der eben das erzählt hat, ne, dass es für ihn ein Wahnsinn sei, dass das verrückt sei, dass das doch kein Elfmeter gewesen war, weil er ihn nicht runterzieht und. Und dann stand Tim Kleindienst da nur und ich habe ihn dann beobachtet, der hat dann nur mit dem Kopf geschüttelt und meinte zu dem Betreuer: Ja klar, da kann Elfmeter eigentlich nicht sein. Also das fand ich sehr, sehr amüsant in der Situation. Die beiden kennen sich natürlich auch sehr, sehr gut aus der Nationalmannschaft. Olli, ich glaube, wir sind so weit durch mit der Situation, dass wir sagen, okay, das ist halt in der Kommunikation einfach irgendwie undurchsichtig und erzeugt dann eben auf allen Seiten eigentlich für Unmut. Die Frage, die ich mir dann danach schon auch gestellt habe, ist: Jetzt lassen wir das einfach mal weg mit diesem VAR und so weiter und so fort, mit diesen ganzen Diskussionen. Aber Pascal Groß, wahnsinnig viel Erfahrung, ein Routinier. Ich habe auch schon gesagt, Tim Kleindienst ist einfach ein Schrank, der will ihn verteidigen. Aber muss er nicht vielleicht in der Situation, die ja zunächst ja gar keine große Gefahr dargestellt hat, sich so in einem Zweikampf verhalten?
Ja, das ist halt der Punkt. Er hat, glaube ich, seinen Spielraum nicht nur ausgereizt, sondern er hat ihn etwas überschritten. Das Halten war zu lang. Und das sollte man eigentlich wissen, denn es hätte ja theoretisch sein können, dass Stieler tatsächlich auch ohne VAR auf Elfmeter erkennt. Wahrscheinlich auch keine anschließende Überprüfung gegeben, dann wäre Strafstoß gewesen. Also ja, insofern.
Da hat sich auch keiner beschwert, glaube ich.
Exakt. Insofern, da hat er sich falsch verhalten. Ich glaube allerdings, dass, wenn wir schon bei der Fehlerkette gewesen sind, die dieser Aktion vorausgegangen ist, dass entscheidend vorher VAR, dass man, ich glaube, Player VAR es, mit dem ersten Abschluss, dass man den da relativ frei hat zum Kopfball kommen lassen. Also das war der Knackpunkt dieser Szene. Groß glaubte dann wahrscheinlich auch noch irgendwie was retten zu müssen und verhinderte dann natürlich, dass Kleindienst noch die Möglichkeit hatte, entsprechend abstauben zu können. Ich würde aber ganz gerne nochmal, es gab ja noch zwei andere Szenen, über die sich die Gemüter auch erhützt haben. Und da
über Cucurella meinst du, oder?
Ja, Cucurella, der jetzt mittlerweile Girassi heißt, Schuss an den leicht ausgefahrenen linken Arm. Der Ball wäre ohne dieses Handspiel, war es sicherlich, Frage ist halt, ob es strafwürdig gewesen ist oder nicht, wäre auf das Tor gegangen. Vielleicht wäre Gladbach daher schon zum 1-0 in Führung gegangen. Wie hast du die Szene gesehen oder bewertet?
Boah, also ich weiß nicht. Ich finde, da hat der
Handspiel ist die hohe Kunst.
Ja, ich finde, der BVB hätte sich da auf keinen Fall über einen Elfmeter beschweren können. Also ich habe das gesehen im Stadion. Ich bin dann extra noch aufgestanden, bin zu den Monitoren gelaufen, wo man nochmal die Slow-Mos sehen kann und so weiter. Und für mich gibt es da eigentlich gar nichts zu rütteln. Also für mich war das ein klares Handspiel, egal aus welcher Entfernung das dann VAR. Ich finde, da hätte man sehr, 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 sehr gut Elfmeter geben können und dann hätte sich da auch keiner beschweren dürfen. Mhm. Und trotzdem haben es auch da die Dortmunder, oh großes Wunder, nicht anders gesehen. Olli, bevor du deine Einschätzung gleich abgibst, lass uns mal Nuri Sahin hören, der sich zu dieser Situation geäußert hat und dann auch gleich noch zu einer Situation, die so 5 Minuten vorher passiert ist, wenn überhaupt, als Sami Benze bei Inida Scully ganz, ganz unglücklich fernab des Geschehens eigentlich auf den Fuß getreten ist und sich dann die Gladbacher auch ein Stück weit beschwert haben, wieso es denn dafür keinen Elfmeter gibt. Also Nuri Sahin fasst das ganz, ganz kurz und knapp zusammen, was er von diesen beiden Situationen hält. Hier ist er.
Also wenn Sie auf die Szenen mit Seru, das mit Seru ist definitiv kein Elfmeter. Das mit Rami, das ist ein schlechter Witz, wenn man da einen Elfmeter will, das ist ein Unfall.
Also, Girassi, Handspiel, strafwürdig, ja, nein, relativ klare Einschätzung da von Nuri Sahin in dieser Situation. Ich sehe es auch so, allerdings muss ich auch sagen...
Was, wie Nuri Sahin oder wie ich?
Ich sehe es auch wie Nuri Sahin und zwar deshalb, dass ich von meinem Gefühl her, ich rede jetzt von meinen Gefühlen, ich habe ja auch Gefühle, ich rede jetzt nicht von der Regelauslegung, die ich in Sachen Handspiel ohnehin nicht verstehe. Also ich verstehe es nicht oder würde es nicht verstehen, wenn man in der Situation einen Strafstoß gegeben hätte, weil ich glaube, und das ist für mich das entscheidende Kriterium bei einem Handspiel, ich weiß, dass es auch andere Kriterien gibt, was die Armhaltung angeht etc. pp., aber da liegt ja keine Absicht vor. Also insofern, wenn Nuri Sahin dann sagt, in Bezug auf diese Benzebaini-Szene, da sei es in Anführungsstrichen ein Unfall gewesen, dann war das auch ein Unfall. Also insofern, ich hätte da in der Situation ungern gesehen, dass es einen Strafstoß gibt und das hängt nichts damit zusammen, dass ich jetzt eher Sympathien für Borussia Dortmund denn für Borussia Mönchengladbach habe. Tatsächlich.
Du bist doch befangen, Olli.
Moment, nein, um Gottes Willen. Und da bin ich dann, und da bin ich dann wirklich bei dir. Und da bin ich dann wirklich bei dir. Man hätte sich nicht beschweren können, wenn es einen Schiedsrichter gegeben hätte, der das anders interpretiert hätte. Weil ich meine, wann ist der Arm nur leicht ausgefahren? Wann ist er etwas stärker ausgefahren? Insofern, da weiß man ja nie, wie einem dann geschieht. Da steht man dann alleine und da kann man nur hoffen, dass man es vielleicht mit einem Schiedsrichter zu tun hat, der eher eine großzügigere Linie fährt, als einer, der jetzt ganz, ganz strenge Maßstäbe vielleicht anlegt. Ja. Kurz noch zu der Benzebaini-Szene.
Also
er käufelt ihm ja wirklich so richtig auf den Fuß. Der Ball trudelt währenddessen ins Tor aus. Das heißt, das hatte jetzt nicht unbedingt mehr großartigen Einfluss auf den Spielverlauf. Logisch, ist unabsichtlich, ist es ein Unfall. Aber auch da gibt es ja wieder wahnsinnig viel Interpretationsspielraum. Also ich gehe mal davon aus, dass 80-90% der Foulspiele, taktische Foulspiele jetzt mal ausgeklammert, auch Unfälle sind. Also das heißt, da liegt keine Absicht vor. Ja, so ist es. Und wenn keine Absicht vorliegt, ist alles ein Unfall. Also insofern, auch über diese Szene kann man vielleicht debattieren. Aber auch da, ich meine... Es sagt einem ja auch der gesunde Menschenverstand irgendwo, also das ist nun wirklich völlig unabsichtlich, hatte keinerlei Einfluss mehr auf das Spielgeschehen, also insofern richtig entschieden, finde ich, da nicht auf Elfmeter zu geben.
Ja, ich fand die Situation mit Benzebaini ist tatsächlich auch die vermutlich am wenigsten strafwürdig ist. Ja. Aber trotzdem bin ich da auch bei dir, wenn er gepfiffen wird, also wenn du jemanden im Elfmeter Raum oder im Elfmeterraum, sage ich, im 16er, eine Kopfnuss verpasst, dann ist das auch ein Foul und dann ist es auch zwangsläufig Elfmeter, egal wo dann der Ball
zu nehmen. Ja gut, aber die wäre Absicht, da würde Absicht vorliegen.
Ja, ja, schon, aber es ist halt, also ich finde es sehr, sehr schwierig. Was mir einfach fehlt und was mich dann auch immer so ein bisschen wütend macht, ist halt, dass ähnliche Situationen halt immer unterschiedlich bewertet werden. Also mir ist das schon klar, diese Aktion, mit Cucurella bei der Europameisterschaft Deutschland-Spanien in dem Spiel war für mich sehr, sehr ähnlich. Klar könnte man jetzt sagen, der Arm ist ein bisschen weiter, minimal weiter ausgestreckt. Er hängt nicht schlaff runter, sondern der spannt den auch so ein bisschen an. Aber unterm Strich fand ich das schon sehr, sehr ähnlich. Und die UEFA damals ja auch, ist ja noch gar nicht so lange her, zugegeben, dass das ein Fehler war, diese Situation so zu bewerten. Und ja, also wie gesagt, mir fehlt einfach diese klare Linie, die wahrscheinlich dir auch fehlt, jedem Dortmunder fehlt, jedem Gladbacher, jedem Fußballfan allgemein. Und das ist ja das, was so ein Stück weit nervt unterm Strich. Ja, sprechen wir wahrscheinlich über einen Elfmeter, jetzt am Ende natürlich, aber hätten auch über drei Elfmeter sprechen können. Von daher, ja, geht das, glaube ich, schon alles so in Ordnung. Trotzdem nervt es, dass das dann nach so einem Spiel, nach dem Auswärtsspiel in Gladbach, wo übrigens fantastische Stimmung war, finde ich übrigens immer im Borussia Park, dann so ein Stück weit untergeht.
Ja, das stimmt.
Weil sich eben alles auf diese Schiedsrichterentscheidungen konzentriert. Olli, was aber auf keinen Fall untergehen darf, wir haben ja davor schon ein bisschen über das Spiel gesprochen, was uns gut gefallen hat, was uns schlecht gefallen hat. Und man kann es einfach nur einmal mehr sagen, Jamie Gittens ist einfach unfassbar, oder? Also, der wurde so oft von den Gladbachern gedoppelt, da hast du auch genau gesehen, die hatten einen Plan, genauso wie Stöger auf einen Matcher zu schieben, hattest du immer zwei Spieler an Jamie Gittens, die ihn gedoppelt haben, einer innen, einer außen, die haben eigentlich nichts zugelassen und dann wusste jeder, was passiert, wie damals immer mit Arjen Robben und es konnte einfach keiner verhindern und dann zimmert er gefühlt jede oder Woche für Woche den Ball irgendwie schöner in den Winkel. Also das ist doch langsam schon unheimlich.
Ja, definitiv. Vor allen Dingen auch, man sah gerade an dieser Aktion, die dem auch wunderschönen Abschluss dann absolut unhaltbar übrigens vorausgegangen war, wie viel Selbstvertrauen er derzeit hat, diese mehrfachen Übersteiger, die er da gemacht hat, womit er die Gladbacher Verteidiger richtig naht. Klar, man kann überlegen im Nachhinein, du hast es ja gesagt, das ist ja dieses Robben-Phänomen. Jeder weiß im Prinzip, was er macht, dieses in Bezug auf Arjen Robben, von der Seite nach innen ziehen und dann ganz trocken quasi aus dem Gelenk in den Abschluss gehen. Jeder weiß im Prinzip, was er gemacht hat und trotzdem war es nicht zu verteidigen, weil er es halt in Perfektion ausgeführt hat. So war das für mich auch bei diesem Treffer von Jamie Gittens überhaupt keine Frage. Klar, man kann überlegen, ob es vielleicht cleverer gewesen wäre, wenn diese beiden Gladbacher Verteidiger, die quasi so vor ihm stehen, wie die Kaninchen vor der Schlange, und
ja, das war auch schlecht verteidigt.
Ja, wenn die ein bisschen auseinandergestanden hätten, wenn einer sich vielleicht mehr auf den Innenraum konzentriert hätte. Aber trotzdem, es ist ganz, ganz schwer zu verteidigen, weil er kommt mit einem unfassbaren Speed an, stoppt dann ab. Dann kommt die Finte, da musst du schon geistig sehr, sehr präsent sein und extrem reaktionsschnell sein, um dann auch im richtigen Augenblick den Fuß rauszufahren, um den Schussversuch zu blocken. Also das ist extrem schwer zu verteidigen und das unterstreicht seine wirklich sehr starke Qualität, die er mittlerweile, erinnern wir uns noch an dieses wunderschöne Kontertor gegen den FC Bayern, auch da gab es ja ähnliche Diskussionen, ob die Bayern sich da nicht vielleicht einen Tick falsch verhalten, wie auch immer. Es ist einfach großartig gemacht und das zeigt, dass er nicht nur Qualität hat, das wussten wir immer, er ist schnell, er ist trickreich, er hat einen guten Schuss, sondern das zeigt auch, dass er mittlerweile auch eine enorme Stabilität aufweist, weil das sind ja mehr als nur Eintagsfliegen, die von ihm da jetzt kommen. Er ist derzeit der Unterschiedsspieler von Borussia Dortmund schlechthin. Und das ist extrem wichtig, gerade auch, wenn man dann so ein Spiel erlebt, wie beispielsweise in Gladbach, wo Serhou Guirassy, sagen wir mal, nicht seinen besten Tag hatte, wo du dann auch beispielsweise, auch Bayer fand ich, hat es ganz ordentlich gemacht, aber auch nach der Hereinnahme von Malen dann jetzt auch nicht wirklich so richtig an Torgefahr hast noch zulegen können. Also da ist er absolut Gold wert und wir haben ja schon über seinen großen Wert gesprochen und den sich immer weiter steigernden Marktwert von Jamie Gittens. Also tatsächlich dieses Szenario, über das wir da diskutiert hatten, wann kommt denn jetzt der erste von den ganz Großen und klopft bei Borussia Dortmund an? Also wenn es so weitergeht, dann wird dieses Szenario immer realistischer.
Ja, so ist es. Und ja, was man da auch dazu sagen muss, andere bleiben halt genau das, was er gerade so eindrucksvoll unter Beweis stellt, halt noch ein bisschen schuldig. Ne? Maxi Bayer hatte man so das Gefühl, jetzt geht's wieder bergauf. Jetzt die letzten 2-3 Spiele wieder, ja, viel unsichtbar gewesen. Der arbeitet viel, läuft immer viele Räume zu, aber ja, so eine richtige Explosion in der Offensive hat er bislang zumindest noch nicht. Ja, aber,
wobei ich fand ja, jetzt, dass er in Mönchengladbach ja tatsächlich extrem mannschaftsdienlich gespielt hat. Ja, sich auch ja taktisch gut verhalten hat. Aber er hat jetzt nicht so das in der Offensive so dieses Momentum genau für sich gehabt. Ne?
Ja, das stimmt.
Also bei ihm darf man nicht vergessen, neu in Dortmund, schwierige Integration und dann ist es auch eine Frage, ich glaube, der Gewöhnung an die Doppelbelastung jetzt auch mit diesen intensiven Champions-League-Spielen, die er ja auch hinter sich gebracht hat. Also ich glaube, dass insgesamt seine Entwicklung gut ist, wenn nicht sogar vielversprechend ist, aber der braucht noch so ein bisschen Zeit. Also erinnert mich vielleicht auch kleine Parallele zu Jamie Gittens, auch wenn sie schon auch unterschiedliche Spielertypen sind. Ja. Erinnert mich so ein bisschen auch an Jamie Gittens in der vergangenen Saison. Also ja, ich bin da guter Dinge. Ich glaube, dass die Perspektive bei ihm stimmt. Ich glaube, dass die Richtung bei ihm auch stimmt.
Ja. Oliver, fass mal zusammen. Also, du hast wahnsinnig viel Ärger mit dem Schiedsrichter gehabt. Du hast eine Auswärtsmisere, die weiterhin anhält. Und dritter Punkt, der sehr, sehr viele Dortmunder verärgert oder beziehungsweise ein bisschen ratlos zurücklässt, ist einfach immer noch nach wie vor und jetzt eben wieder ganz frisch das große Thema mit den Verletzungen. Maxi Bayer musste angeschlagen raus, Niki Süle auch und Nuri Sahin, man kann es gar nicht anders sagen, der hat sich, bevor ich ihn danach gefragt habe, beziehungsweise als ich ihn danach gefragt habe, sich schon die Hände vors Gesicht geschlagen. Ich dachte fast, er fängt jetzt gleich zum Weinen an. Nein, aber jetzt mal, also ohne Quatsch, der hatte wirklich, dem geht das Thema wirklich sehr, sehr nahe, habe ich so das Gefühl. Und so dann auch auf der Pressekonferenz nach dem Spiel, wir hören mal rein.
Ich bin ehrlich, ich traue mich fast gar nicht mehr zu fragen. Ich habe das Gefühl, dass wir in jedem Spiel 1-2 Verletzungen haben, die, ja, das ist jetzt nicht irgendwie eine kleine Zerrung oder so oder irgendwie ein Schlag oder so, aber ja, wir müssen sehen, wir spielen schon am Mittwoch und bei Niki sah es nicht gut aus, das kann ich schon sagen. Ich hoffe, dass bei Maxi, dass das nur so ein kleiner Schockmoment war, aber für beide ist ja natürlich, dass es eng wird und ja, das ist irgendwie auch die Geschichte dieses Jahr, dass wir fast in jedem Spiel irgendwie mit einer heftigen Verletzung wechseln müssen.
Ja, da tut er mir fast leid, Nuri Sahin. Ist ganz klar, du versuchst, und das haben wir die letzten Wochen auch gezeigt, dich da in was Neues, in den Flow reinzuarbeiten. Und dafür brauchst du natürlich bestimmte Spieler auf bestimmten Positionen. Und wenn es dann immer wieder diese Rückschläge gibt, dann zerrt das an den Nerven. Das ist überhaupt keine Frage. Ja, gehen wir nochmal en Detail durch. Ich glaube, Maxi Bayer, du hast es angedeutet, bei dem gibt es ja, muss man sagen, noch die geringsten Sorgen. Er hat ja auch anschließend, als er dann in Gladbach reingekommen ist, so Daumen hoch, eine positive Geste in Richtung der Reporter gemacht, also nach dem Motto, scheint alles okay zu sein, muss natürlich auch noch mal genauer untersucht werden, aber bei ihm sieht es halt deutlich positiver aus als bei Niki Süle und das ist ja nun wirklich besonders bitter. Niki Süle, der ja gerade erst aus einer Verletzung gekommen ist, Dann ist er ja gegen die Bayern eingewechselt worden nach der frühen Verletzung von Waldemar Anton. Und ja, also wenn er jetzt schon wieder und das wahrscheinlich für eine längere Zeit ausfallen sollte, dann wäre das sehr bitter. Manni, es sah so aus, er ist ja da im Strafraum nach einer Flanke der Gladbacher zu Boden gegangen und er hat sich dann den rechten Fuß so gehalten. Es sah so aus, als ob die Verletzung genau an der Stelle ist, an der er zuvor bereits verletzt war.
Genau.
Da hatte er ja Anriss der Syndesmose, musste 6 Wochen lang pausieren. Und jetzt sieht es so aus, ich glaube, das kann man schon sagen, sind ja zeichnen relativ früh auf, schon am Sonntag diesmal. Also sind ja noch ein paar Tage bis zum Barca-Spiel am Mittwoch, aber da gibt es, glaube ich, keine Hoffnung, ne?
Nee, auf gar keinen Fall. Also meine Infos sind auch, dass es wieder das ledierte Sprunggelenk ist mit dem Syndesmoseband. Und ja, ob das jetzt gerissen ist, angerissen ist, wie auch immer, das wird dauern. Also ich glaube, also Barca-Spiel sowieso auf gar keinen Fall.
Ja.
Ich glaube sogar, selbst wenn er zu einem der 3 Spielen noch zurückkommt in diesem Jahr, wäre das schon fast überraschend. Also ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, das Jahr für Niki Süle, das Fußballjahr 24, könnte beendet sein. Maxi Beidou ist angesprochen, kann dann vielleicht auch nächste Woche schon wieder mit dabei sein. Aber Fakt ist, Waldemar Anton angeschlagen, muskuläre Geschichte, jetzt Niki Süle aller Voraussicht nach wieder die ähnliche Verletzung, die ihn davor schon so lange, du hast es angesprochen, 6 Wochen hat aussetzen lassen. Das ist schon wahnsinnig bitter und die einzige Konstante da in der Abwehr, in der Innenverteidigung ist einfach Nico Schlotterbeck, der dann vermutlich am Mittwoch wieder mit Emre Can auflaufen wird, mit dem Kapitän, der dann wieder, ja, jetzt mittlerweile auch nicht mehr auf einer ganz ungewohnten Position dann wieder ran muss, aber wird dann da sich vermutlich wieder einreihen. Für den hat es ja noch nicht ganz gereicht gegen Gladbach, da hat scheinbar noch der Rücken so ein bisschen gezwickt, deshalb konnte man da ohne Sorgen Niki Süle spielen lassen. Jetzt muss er auf jeden Fall wieder ran, Olli, und das könnte jetzt auch für ihn wieder mal eine große Chance werden, sich da wieder zu beweisen.
Ja, das auf jeden Fall, überhaupt keine Frage. Er hat ja jetzt auch, das ist ja so ein bisschen überschattet worden, sein, sagen wir mal, Ausflug auf die Innenverteidigerposition durch die rote Karte, die er sich da in Mainz eingefangen hat, durch diese wirklich unnötige, dann auch nicht gerade zielgerichtete Grätsche gegen Burkhardt. Aber mal davon abgesehen, Emre Can rückt rein, Innenverteidigungsduo mit Nico Schlotterbeck, das ist erstmal auf dem Papier her nicht schlecht, aber du stehst halt immer wieder und dann auch als Trainer in der Bredouille, weil du weißt, du gehst in ein Spiel wie das gegen den FC Barcelona und es darf auf dieser Position, extrem zweikampfintensive Position logischerweise, halt gar nichts mehr passieren. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das nochmal zu einem Überdenken der Maxime bei Borussia Dortmund führt, die ja standhaft auch, ist ja nicht das erste Mal, dass da personelle Engpässe drohen, die ja standhaft dabei geblieben sind, zu sagen, nein, also wir sind grundsätzlich der Überzeugung, dass wir da ausreichend besetzt sind und dann immer wieder diese Litanei zitiert haben mit der Durchlässigkeit für junge Spieler. Aber bei den Ambitionen, bei den Zielen, die du hast, es ist einfach zu eng von der Besetzung her mit 3 Innenverteidigern plus Emre Can, weil man darf es ja auch nicht vergessen, es kann ja auch schnell mal was im Mittelfeld passieren, im defensiven Mittelfeld, wo du dann vielleicht auch wieder Bedarf hättest. Also ich würde mir wirklich wünschen, dass wenn da noch etwas geht auf dem Transfermarkt, dass du vielleicht tatsächlich noch es schaffen könntest, einen Abwehrspieler zu finden, der dann zumindest dafür sorgt, dass du einen absoluten Notnagel hast.
Ja.
Ich weiß aber nicht, ob sie tatsächlich mittlerweile, der Leidensdruck nimmt ja zu auf die Entscheidungsträger bei Borussia Dortmund. Ich weiß aber nicht, ob sie mittlerweile so sind, dass sie das auch so sehen.
Ja, aber also ich finde, ich persönlich finde, sie müssen da unbedingt was machen, weil
ja.
Sie haben immer gesagt, wenn alle fit sind, haben sie kein Problem. Das stimmt, da gebe ich Ihnen komplett recht. Aber mit drei richtig guten Innenverteidigern, Filippo Mané ist auch noch verletzt. Das wäre einer der Jungen, die du angesprochen hast, aber der ist, den sehen sie ja noch gar nicht so weit, dass er dann, keine Ahnung, vielleicht mal in einem Champions League Viertelfinale, Halbfinale einfach problemlos genau. Da spielen kann. So einen hast du halt nicht. Und deshalb brauchst du, finde ich, schon auch einen, der ja so als Backup einfach hinten dran ist, den du vielleicht auch mal in der Liga bringen kannst, gerade in englischen Wochen. Nico Schlotterbeck sagt zwar immer, er kann spielen und er wird immer spielen und so weiter, aber vielleicht tut es dem ja auch mal gut, wenn die Werte vielleicht nicht so gut sind und er einfach auch mal eine Pause braucht, die ihm auch zu gönnen, weil wir haben es jetzt auch bei Jule Brandt gesehen, der war in meinen Augen, oder das haben ja auch immer alle gesagt, ein Stück weit überspielt. Naja, und jetzt ist er halt verletzt und fällt halt einfach aus. Und dem willst du ja auch entgegenwirken und den Spielern dann auch mal, ja, einfach in Schutz nehmen. Und ich glaube, Nico Schlotterbeck ist auch so ein Kandidat, der würde auch spielen, wenn, auch ohne zwei Kniescheiben. Also der würde immer auf dem Platz stehen, wenn es irgendwie geht.
Das stimmt.
Und da musst du die vielleicht auch mal beschützen. Und wie du schon sagst, also wenn dann nochmal ein Spieler mehr dazukommt, dann bist du halt auch wieder zu so wilden Konstellationen gezwungen. Dann kratzt das natürlich auch an dem Selbstverständnis, dann kratzt es daran, dass du null eingespielt bist, dass Spieler auf anderen Positionen spielen müssen und ja, dann führt das letzten Endes auch dazu, dass Nuri Sahin wieder so verzweifelt dasteht, wie jetzt eben in Gladbach. Olli, aber ja, also wie gesagt, Mittwoch wird schwierig, ist aber auch nicht, ja, vielleicht auch gar nicht so hundertprozentig entscheidend, dieses Spiel gegen den FC Barcelona in der Champions League. Weil in der Champions League, in der Königsklasse, läuft es ja sehr, sehr gut.
Definitiv.
Für die Dortmunder.
Ja.
Und trotzdem ein echt geiles Spiel, oder? Nochmal zum Jahresabschluss, daheim Signal Iduna Park.
Oh ja.
Gegen Barca, gegen Hansi Flick, gegen all die Stars, die dann nach Dortmund kommen. Und ja, das verspricht einiges, zumal Barca ja, die sind ja furios in die Saison gestartet, da hatte man ja eh schon das Gefühl, die kann niemand aufhalten. Jetzt könnten sie am Wochenende die Tabellenführung verlieren gegen Real oder an Real Madrid. Die trennt jetzt, glaube ich, 2 Punkte waren es, also Real kann sich somit vor Barca schieben. Von den letzten 5 Ligaspielen hat Barca nur 1 gewonnen, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen. In der Champions League sind sie ein bisschen vor dem BVB, weil sie aufgrund auch des besseren Torverhältnisses müsste das sein. Und sie haben alle Spiele gewonnen, außer das erste. Das haben sie gegen Monaco verloren noch 1-2 und dann sind sie da einfach durchmarschiert, unter anderem mit diesem Kantersieg gegen die Bayern, 4-1. Also das wird schon eine Aufgabe. Wie schätzt du denn die Chancen ein?
Also ich glaube, dass es ein Spektakel werden könnte, weil beide Mannschaften halt einen sehr, sehr offensiven Stil pflegen. Das gilt insbesondere für Barca, seit Hansi Flick da ist, was ja bislang eine Erfolgsgeschichte gewesen ist. Auch wenn sie jetzt zuletzt, du hast es gesagt, natürlich in der Liga ein bisschen unter Druck geraten, mussten jetzt einen Rückschlag hinnehmen, 2-2 bei Betis Sevilla und übrigens, es gab einen Platzverweis gegen
Stimmt.
Hansi Flick, ja, hat er kurzzeitig die Nerven verloren, es gab einen Elfmeter für Betis Sevilla und da hat er sich so laut beschwert, dass er des Innenraumes verwiesen worden ist. Muss sehr laut gewesen sein. Der Hansi Flick, kennt man ihn eigentlich gar nicht. Eigentlich immer ein eher ruhigerer Trainer gewesen. Zumindest macht er mir auf mich so den Eindruck, auch in seiner Zeit als Bundestrainer. Manchmal vielleicht sogar ein bisschen zu ruhig gewesen. Aber jedenfalls, er musste dann den Rest des Spieles hinter einer Glasscheibe auf der Tribüne verfolgen. Aber Barcelona hat natürlich in der Offensive gerade richtig was zu bieten. Also, weil wir eben auch über die Besetzung der Innenverteidigung von Borussia Dortmund besprochen haben. Robert Lewandowski, Ferran Torres, die sind wirklich in Topform derzeit. Also ich könnte mir vorstellen, dass das ein richtiger Leckerbissen wird. Muss ich sagen, freue ich mich auch schon richtig auf die Partie.
Mm. Ich mich auch. Und ein Leckerbissen, Olli, war es ja auch vor einigen Jährchen, ne? 1998, glaube ich, hattest du mir erzählt.
Ja, das und ist etwas übertrieben Leckerbissen jetzt. Aber
ich habe mir gerade nochmal die Mannschaftsaufstellung durchgelesen. Bevor ich aber hier gut, weitermache, ne? Würde ich sagen, wir läuten das einmal ein, unsere Kategorie Flashback der Woche.
Flashback der Woche.
Ja, also wie gesagt, ob es ein Leckerbissen war, weiß ich nicht. Ich habe die beiden Spiele, ich rede von zwei Spielen zwischen dem FC Barcelona und Borussia Dortmund, nämlich den beiden Endspielen um den europäischen Supercup. Wir gehen zurück ins Jahr 1998, wobei es streng genommen sich um den Supercup 1997 handelte. 1997, da war doch was, genau. Borussia Dortmund hatte die Champions League gewonnen. Der FC Barcelona hatte den Europapokal der Pokalsieger gewonnen. Ein Wettbewerb, den es mittlerweile schon gar nicht mehr gibt, ist in der Euroleague aufgegangen. Auch daran merke ich immer wieder, dass mein Alter fortschreitet. Jedenfalls, ich war damals dabei. Und weil der BVB Ende des Jahres 1997 noch das sogenannte Weltpokalfinale gegen Belo Horizonte in Tokio gespielt hat, hat man dann diese beiden Hin- und Rückspielbegegnungen um den Supercup in das Jahr 1998 gelegt. Es ging los mit dem Hinspiel im Camp Nou beim FC Barcelona. Ergebnis 0-2 aus Dortmunder Sicht, was sicherlich ein bisschen damit zusammenhing, dass der BVB da auch so ein paar personelle Probleme hatte. Also ich nenne jetzt mal ein paar Namen aus der Mannschaftsaufstellung von Borussia Dortmund. Manny Binz, Martin Kreh, René Schneider, Jovan Kirovski, Harry de Chever. Sagen dir die Namen alle was, Manni?
Ich glaube, ich kann es abkürzen.
Teilweise, ne?
Ich wollte gerade durchgehen und muss sagen, puh, nicht viel. Ja. Also die Mannschaftsaufstellung von Barcelona kommt mir da ein bisschen bekannter vor. Wobei, ja, ich kenne schon auch hier so drei, vier Namen, die auch ja immer noch im Verein sind. Ne? Also Lars Ricken, Chapuisat.
Genau.
Nicht im Verein mehr, aber kennt man genauso.
Ja, Schappi, absolute Legende, Kohler. Stürmerlegende von damals, Jürgen Kohler beispielsweise. Aber wie gesagt, es gab auch einige personelle Verletzungsprobleme, gibt es also nicht nur heute bei Borussia Dortmund. Deshalb eine bunt gewürfelte Dortmunder Truppe, die dann im Camp Nou mit 0-2 verloren hatte gegen ein Barça, wirklich mit großen Namen. Ivan de la Peña, Luis Enrique, Luis Figo, Rivaldo, Risto Stoichkov. Also eine richtig nominell auch starke Truppe. Wie gesagt, Dortmund hat das Hinspiel 0-2 verloren. Ich kann es vorwegnehmen, das konnte man nicht mehr drehen. Das Rückspiel, das dann Anfang März in Dortmund ausgetragen wurde, das endete ja nicht mit dem Ergebnis, was man gebraucht hätte, um den Bock noch umzuschießen. Am Ende hieß es 1-1. Einzigen Dortmunder Treffer hat Jörg Heinrich, mittlerweile Markenbotschafter des BVB, markieren können zum 1-1 Endstand. Aber das eigentliche Highlight für mich war tatsächlich das Hinspiel, beziehungsweise das fand zwei Tage vor dem Hinspiel statt. Ich hatte mir nämlich damals gesagt, oh geil, spielen in Barcelona, eine meiner absoluten Traumstädte, also tatsächlich im Traum. Bevor ich dann damals dahin gereist bin, war ich noch nicht da. Und ich hatte mir extra ein paar Tage mehr für diese Reise Zeit genommen. Und als ich dann ankam, es war herrliches Wetter, es war fast schon frühlingshafte 19, 20 Grad, obwohl es Anfang Januar war, bin ich so durch Barcelona spaziert und habe gedacht, ach Mensch, ich kann es irgendwie gar nicht erwarten. Ich pilger schon mal zum Camp Nou. Und dann stand ich vor diesem imposanten Stadion und habe gedacht, oh Mensch, du kannst ja eigentlich auch mal reingucken. Da fanden auch so ein paar Bauarbeiten gerade statt. Also da wurde Material rein und rausgefahren. Und dann bin ich quasi so hinter diesen Bauarbeitern einfach hergegangen. Dann war ich auf der Tribüne, habe jetzt keine Selfies gemacht. Das war noch in der Zeit, da hatten Handys noch keine Kamera, sondern glichen eher einem großen Knochen mit einer Antenne. Und dann bin ich so durch das Stadion gegangen. Wann immer ich jemandem begegnet bin, habe ich freundlich Buenos Dias gesagt, wurde auch zurückgegrüßt. Dann habe ich gedacht, guckst du mal so in die Katakomben runter. Habe mal eine Tür geöffnet, ging dann durch, stand dann irgendwann in so einem langen Gang. Von dem gingen dann rechts und links wieder Türen ab. Die Türen waren nicht verschlossen, bin ich reingegangen. Gedacht, wow, das gibt's doch gar nicht. Was ist das denn hier? Überall Logos an der Wand und Bilder von alten Spielern und so Sinnsprüche auf Spanisch und Katalanisch geschrieben. Dann war ich tatsächlich in der Kabine des FC Barcelona. Ich konnte es kaum glauben. Bin dann einfach weiter so durch die Katakomben geschlichen. Also mein Rundgang dauerte mittlerweile mehrere Stunden und stand dann letztendlich in einem Raum, wo rechts und links, also man kann gar nicht sagen, wie viele Pokale und Trophäen dort standen. Das war diese berühmt-berüchtigte Trophäensammlung des FC Barcelona. Und da habe ich da dann auch noch mal verweilt und war völlig beeindruckt. Und irgendwann kamen dann so Leute auf mich zu und sprachen mich auf Spanisch an und konnte da jetzt auch nicht alles verstehen. Und dann sind die erstmal auf den Trichter gekommen. Bis dahin hatten die gedacht, ich hätte da irgendwie was zu tun. Ich sei vielleicht ein UEFA-Offizieller, der hier eine Begehung macht, schon im Hinblick auf dieses Supercup-Spiel. Und dann stellten die fest, nee, der scheint unbefugt zu sein. Dann haben sie die Guardia Civil gerufen. Dann haben mich da dann auch erstmal festgehalten. Dann kam die Guardia Civil und da war dann jemand dabei, der dann Deutsch sprach. Und dann habe ich gesagt, so und so, ja, ich bin Journalist und ich wollte mir eigentlich das Stadion nur angucken und ich wusste gar nicht, dass das hier verboten ist. Und irgendwann, das waren schon so anderthalb Stunden, die ich da festgehalten wurde. Irgendwann sagten die, also okay, ich bin durchsucht worden. Also ich hatte jetzt auch keinen Pokal irgendwie in die Westentasche gesteckt, um den zu klauen. Und irgendwann haben gesagt, der ist harmlos, den können wir wieder laufen lassen. Es war ein skurriles Erlebnis, aber ein beeindruckendes Erlebnis, wie ich so ganz alleine durch die heiligen Hallen des Camp Nou marschiert bin. Also denke immer wieder gerne daran zurück. Und wie gesagt, die Spiele dieser europäische Supercup, das war jetzt ein Wettbewerb von überschaubarem Wert, das muss man sagen. Daran habe ich gar nicht mal mehr so intensive Erinnerungen, aber wie ich da alleine durchs Nou Camp marschiert bin, das werde ich nicht vergessen.
Ja, wahrscheinlich auch in dem Moment so ein bisschen, war bestimmt auch super unangenehm, oder? Als da dann die Polizei sogar da war und...
Ja, dann rutscht einem schon so ein bisschen das Herz in die Hose. Aber andererseits habe ich mir gesagt, mein Gott, was habe ich denn jetzt Schlimmes gemacht?
Eigentlich hast du dich nur verlaufen.
Die Türen waren nicht verschlossen, ich habe mich verlaufen, ich bin Tourist.
Können wir froh sein, dass das Spiel in Dortmund ist, weil in Barcelona bist du wahrscheinlich immer noch ein gesuchter Mann.
Möglicherweise.
Ja. Wobei du warst danach schon noch ein paar Mal, oder?
Ich war danach noch damals da, aber ich meine, man hatte ja auch die Personalien aufgenommen. Ich hatte dann immer bei dem Akkreditierungsverfahren hatte ich so ein bisschen Bedenken, hoffentlich hast du da keinen Aktenvermerk, aber nein, ist alles gut gegangen.
Sehr gut. Sehr schön. Ja, tolle Geschichte, Olli. Dann freuen wir uns auf das Spiel am Mittwochabend.
Ja.
Letztes Champions League-Spiel in der Wohlfühloase des BVB in der Königsklasse. Und schon mal für euch eine kleine Ankündigung. Weihnachten steht ja vor der Tür. Und ja, es liegt mal wieder an mir. Irgendwie immer an mir, oder Olli? Kannst du auch mal irgendwie verhindert sein oder im Urlaub sein? Du ziehst einfach seit Jahren durch.
Ne? Ja, in meiner Generation ist das noch nicht so
ausgeprägt. Da gibt's das nicht.
Mit dieser Work-Life-Balance.
Work-Life-Balance, ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Sport 1 zwingt mich mal wieder zum Urlaub machen. Zumindest ab nächster Woche schon, Donnerstag. Also ab in 4-5 Tagen. Aber Olli und ich, wir wollten uns das natürlich trotzdem nicht nehmen lassen, um zumindest noch nächste Woche so eine kleine Überraschung, so eine kleine Special-Folge aufzunehmen. Unter anderem werden wir dann auch direkt nach dem Spiel mal noch sprechen am Mittwochabend und euch dann noch so ein bisschen mitnehmen, vielleicht dann auch mit frischen Emotionen von uns und von den Spielern und Verantwortlichen und so weiter. Und dann wird auf jeden Fall nächste Woche noch eine ganz besondere Folge kommen. Das, glaube ich, können wir soweit verraten. Und ich würde sagen, der Rest ist eine kleine Weihnachtsüberraschung,
genau,
die sich Olli da hat einfallen lassen.
Das machen wir auf jeden Fall. Also wie gesagt, einmal gibt es die Dortmund-Woche deshalb noch. Es wird vielleicht inhaltlich eine etwas andere Ausgabe werden. Aber eine gibt es noch in diesem Jahr 2024, bevor wir dann auch sozusagen in die Winterpause gehen und natürlich darauf hoffen, dass wir uns dann auch alle wieder hören im kommenden Jahr. Aber wie gesagt, gibt es vorher noch was von uns beiden.
Ah ja, und ich würde sagen, falls ihr da draußen noch irgend so einen Moment habt, der euch besonders in Erinnerung geblieben ist von diesem Jahr 2024, dann schickt es uns einfach mal durch. Da sind wir auf jeden Fall gespannt. Am besten bis Mittwoch. Dann können wir das auch noch sehr, sehr gut verarzten in der aktuellen Ausgabe. Da sind wir auf jeden Fall gespannt, was euer Moment des Jahres 2024 war. Und dann würde ich sagen wir Tschüss. Olli, dir noch einen schönen Sonntag. Euch da draußen eine schöne Woche.
Dir auch.
Und bis Mittwoch.
Wir beide bis Mittwoch. Und wir alle hören uns dann wieder in der kommenden Woche. Bis dann.